Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Hier ist 1820, das Abendjournal live im Kontrafunk. Am Mikrofon ist Romy Arndt und zunächst haben wir eine Werbeansage für Sie. Der digitale Euro kommt. In seinem neuen Buch Rettet unser Bargeld analysiert Max Otte, einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands, die Gefahren und Bedrohungen für ihr Geld und ihre Privatsphäre. Der 14-fache Spiegel- und Manager-Magazin-Bestseller-Autor gibt konkrete Tipps, wie Sie Vermögen und Privatsphäre schützen. Bestellen Sie Rettet unser Bargeld, das neue Buch von Max Otte, jetzt vor und sichern Sie sich Ihre Chance auf attraktive Gewinne. Bis zu 5 Silbermünzen und die Teilnahme an der Premierenparty am 2. Juni mit Max Otte. Rettet unser Bargeld, Schutz vor digitalem Euro und Enteignung. Jetzt vorbestellen unter www.rettetunserbargeld.de. Rettet unser Bargeld dabei mit Bindestrichen geschrieben. Soweit die Werbung und jetzt geht's los mit 1820. Warum fehlt dem deutschen Staat an allen Ecken und Enden das Geld? Warum drohen bei Krankenversicherung und Rente höhere Beiträge? Na, mit der Zuwanderung hat das alles sicher nichts zu tun. Es gibt nämlich keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Das hat Deutschlands Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Baas von der SPD in dieser Woche allen Ernstes behauptet. Die Empörung ist groß, auch bei Olaf Opitz, wie wir gleich hören werden. Das Pendant zur deutschen SPD in Großbritannien ist die Labour Party und die ist ebenfalls auf dem absteigenden Ast. Den konservativen Tories geht's auch nicht viel besser. Gerade werden auf der Insel die Ergebnisse der Kommunal- und Regionalwahlen ausgezählt und es sieht nach einem Durchmarsch aus für Reform UK, die Partei von Brexit-Erfinder Nigel Farage. Kontrafunk-Redakteur Colin McMahon wird uns den türkisfarbenen Tsunami erklären, der da durch Großbritannien fegt. Dann geht's ums Schwimmen, aber nicht irgendwo, sondern Schwimmen in Urin. Und das auf der Kunstbiennale in Venedig. Die Aufregung um den diesjährigen Beitrag Österreichs kommentiert Burkhard Müller-Ulrich. Und heute ist Freitag und da macht Oliver Brendel den Abwasch für uns alle. Es geht um Fußball, um Fremdschämen, um Reisen nach Russland und die neuesten Absonderungen des links-grün-woken Zeitgeists. Wie gewohnt bitterböse und genau auf die 12. Das haben wir vor mit Ihnen jetzt bei 1820.
Thank you.
Die deutsche Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Baas von der SPD, hat in dieser Woche für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Anlass war eine Äußerung im Bundestag. Der AfD-Abgeordnete René Springer hatte der Ministerin eine Frage gestellt zu Einsparmöglichkeiten im Sozialsystem. Hören wir da mal rein.
Nur frage ich mich, wenn Sie einsparen wollen, warum sparen Sie nicht dort ein, wo es offensichtlich ist? 50% der Bürgergeldempfänger keine Deutschen. Ein 80-prozentiger Anstieg bei Ausländern in der Grundsicherung im Alter. Sie haben mal gesagt, und andere Zuwanderer werden unsere Rente sichern. 75% der Rentner haben eine Rente unterhalb des Grundsicherungsniveaus. Warum sparen Sie nicht bei der Einwanderung in die Sozialsysteme? Danke.
Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein, sondern wir brauchen das. Und wir brauchen, das haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört, weil Sie vielleicht auch nicht unterwegs sind im Land bei den Unternehmen. Wir haben einen Fachkräftemangel in diesem Land, der durch viele Unternehmen eben auch gedeckt wird, indem sie sagen, wir brauchen jeden, der hier im Land ist und arbeiten kann. Und mein Ziel ist, dass wir das genau umsetzen, dass die Menschen, die hier im Land sind, schnell in Arbeit kommen. Und dann brauchen wir auch diese Sozialversicherungssysteme nicht zur Stabilisierung, sondern wir entlasten diesen Sozialstaat nur, wenn die Menschen in Arbeit kommen.
Danke.
Laut Bärbel Baas gibt es also keine Einwanderung in den deutschen Sozialstaat. Alle, die kommen, sind Fachkräfte, die die Wirtschaft dringend braucht. Diese Aussage, denke ich, sollten wir dringend mal hinterfragen und auseinandernehmen. Und dazu begrüße ich jetzt Olaf Opitz, freier Journalist und Kolumnist bei Tichys Einblick. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße die Hörer von Drei Länder, ein Sender und der Stimme der Vernunft.
Herr Opitz, was haben Sie gedacht, als Sie diese Aussage von Bärbel Baas zur Einwanderung ins Sozialsystem, die es angeblich nicht gibt, gehört haben?
Also ich muss ja schildern, ich war gerade im Bad und ich hätte mich was verschluckt. Also es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein, sagt die Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas, SPD, im Bundestag. Ein Satz, oder sollen wir es dreiste Lüge nennen, der im Grunde genommen mit jeder Statistik ihres eigenen Ministeriums sofort widerlegbar ist. Also es ist ein ungeheuerlicher Vorgang, muss ich sagen. Und ich fühle mich auch als Bürger belogen. Und so werden das auch viele empfunden haben. Wir wissen ja alle, wie die Realität ist. Millionen wandern ins Sozialsystem ein, für das wir Beiträge und Steuern gezahlt haben. Und wir erleben es ja seit 2014 tagtäglich. Und dann behauptet eine Bundesarbeitsministerin der SPD das Gegenteil. Und es ist, kommt ja noch hinzu, Baas ist ja auch noch SPD-Vorsitzende, nicht nur Bundesarbeitsministerin, und sie war Bundestagspräsidentin. Also sie ist ja nicht irgendein Hinterbänkler, sondern die Nummer 1 Linie oder die erste Reihe im Bundestag und in der Bundesregierung. Also eigentlich ungeheuerlich. Und ich finde, das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Bürger.
Das Ganze ist jetzt 2 Tage her. Wie ist denn das Echo so im politischen Berlin und in den Medien?
Ja, gerade ist das Echo ja besonders verheerend, selbst in den Medien, die ja sonst immer die Große Koalition so schützend betrachten, weil diese Lüge ist so dreist, dass man sie gar nicht mehr schönreden kann. Und vor allen Dingen auch, es ist in der SPD ganz schlecht angekommen. Jeder SPD-Kommunalpolitiker, sie hat ja noch einige, weiß doch in den Städten und Gemeinden, wo ihnen das Geld fehlt, wie viele Leute sie unterbringen müssen als Asylbewerber. Und sie sehen das jeden Tag und das ist doch eine ungeheuerliche Täuschung für sie. Und sie hat es ja sogar noch bei der Bild nochmal auf Nachfrage wiederholt. Und einer der Prominenteren, der Oberbürgermeister vom bayerischen Fürth, Thomas Jung, bezeichnete die Aussage seiner Parteichefin als falsch. Sie sende eine verheerende Botschaft, das ist ja noch gut gemeint, der CDU. Junge Union-Chef der CDU, Johannes Winkel, sagt, Deutschland erlebt millionenfach Einwanderung ins Sozialsystem, das die Steuer- und Beitragszahler jährlich Milliarden kostet. Und das ist ja der Koalitionspartner. Selbst der Kanzlersprecher sagt, der Satz steht für sich. Also das heißt, man hat mit diesem Satz nichts zu tun. Und unser Kollege Hans-Ulrich Jörges bei Welt TV, früher war er bei Stern, spitzt das sehr, sehr zu und bezeichnet Baas sogar als Sozialstaats-Stalinistin. Also dem kann man eigentlich nur schwer widersprechen.
Was denken Sie, was steckt hinter der Aussage von Bärbel Baas? Weiß sie genau, dass es nicht wahr ist und sagt es trotzdem in der Hoffnung, damit einigen Bürgern noch Sand in die Augen streuen zu können? Oder geht bei Frau Baas Ideologie derart vor Faktenwissen, dass sie diese Aussage selbst glaubt?
Tja, man überlegt ja auch psychologisch, was geht in solchen Menschen vor? Sind die so dumm, dass sie es nicht begreifen? Oder die wissen es doch. Und ich denke mir mal, das ist Ideologie einerseits und zweitens dieser Grundsatz, wie früher in der DDR, was weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und aus SPD-Sicht und aus ihrer Sicht darf das nicht sein, dass wir Einwanderung ins Sozialsystem haben. Und mittlerweile muss man auch sagen, so eine politische Elite oder andere nennen es schon Kaste, hat sich so weit vom normalen Menschen und auch vom Kommunalpolitiker entfernt. Die sitzen ja im Bundestag und in parlamentarischen Gesellschaft, die haben in ihrem Ministerium nur die gleichen Leute um sich herum. Keiner widerspricht ihnen groß. Die haben sich von uns entfernt und DDR-Bürger fühlen sich jetzt ehrlich gesagt schon an Wandlitz erinnert. Dort saß ja auch das Politbüro der SED alleine abgeschottet von ganz normalen Bürgern und glaubte, sie tun das Gute fürs Volk und das Volk verstehe nur das Gute nicht. Und wir haben einen ganz anderen Alltag gehabt. Wir lebten im Niedergang und im Untergang. Und ähnlich scheint es mir jetzt mittlerweile auch in der Bundesregierung so zu sein. Das Land geht den Bach runter und Frau Baas, Bundesarbeitsministerin, will die Realität nicht akzeptieren. Sie leugnet sie und sie belügt uns als Bürger und Wähler.
Gibt es da vielleicht bei Bärbel Baas auch einen eingeübten Abwehrreflex gegen alles, was die AfD da im Bundestag sagt?
Naja, es ist ja nicht nur die AfD, die Alternative für Deutschland. Na klar ist das die größte Oppositionspartei. Es ist übrigens eine Volkspartei, das müssen wir ja nicht vergessen. Sie haben mittlerweile 28% in Bundesumfragen und in den ostdeutschen Ländern sind sie jetzt schon bald bei 40% angelangt. Also klar ist das eine Angst vor einer Opposition, die die Wahrheit ausspricht, aber auch diese Wahrheit spricht ja selbst ihr Koalitionspartner, die CDU und die CSU-Politiker, die sagen, die würden das ja gar nicht leugnen, im Gegenteil, die haben das ja jetzt auch kritisiert, deswegen verstehe ich nicht, was in einer Sozialdemokratin, ich weiß nicht, ob man sowas noch bezeichnen kann, da vorgeht, Unwahrheiten zu verbreiten und einfach die Realität zu leugnen. Und ich finde, der Niedergang der SPD ist mit solchen Politikern im Grunde genommen gar nicht mehr aufzuhalten. Dabei ist es die SPD eine Traditionspartei in Deutschland, die wir hier, die für die Arbeiter stand, für Realität, für Bürgernähe, für Menschennähe. Und das kann ich alles nicht mehr erkennen.
Der deutsche Sozialstaat ist ja, man kann sagen, einer der größten und schönsten der Welt. Dazu gehören Leistungen wie Bürgergeld, Rente, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Kindergeld oder Wohngeld. Fangen wir mal mit dem Bürgergeld an. Also was bekommt ein deutscher Bürgergeldbezieher derzeit pro Monat alles vom Steuerzahler?
Naja, wenn man erstmal das reine Bürgergeld für Alleinstehende hört, 563 Euro, klingt das ja nicht viel, aber das ist ja ein ganzer Potpourri, eine ganze Palette von Leistungen, die Bürgergeldempfänger bekommen. Das heißt, Bürgergeld klingt ja auch so froh, also früher hieß das mal Hartz IV. Also man kriegt die Unterkunft bezahlt, man kriegt Zuschüsse bei der Krankenversicherung, man hat viele Leistungen noch, Sonderhärtefallregelungen, Familiengeld, Kindergeld, all das bekommt man ja hinzu, auch wenn das Kindergeld zum Teil angerechnet wird. Aber es sind ungeheuer viele Leistungen und wir vergessen nicht, wer erst ins Bürgergeld wer den Anspruch hat, eine Ersteinrichtung auf eine Wohnung, wer noch keine Wohnung hat. Das heißt also, man bekommt alles, was man braucht. Und das heißt also von Küche, Badeinrichtung, Wohnzimmer, Fernseher, Telefon, all das bekommt man. Da werden jetzt natürlich linke Politiker sagen, das sei ja gar kein Luxus, das sei ja die Grundausstattung. Aber wer mal auch wie wir in der DDR gelebt hat, weiß doch, wenn man nicht viel hat, ist das sehr, sehr viel. Und wer aus Asien, Afrika und dem Orient hierher kommt und nichts hat und das geboten bekommt, was er in seinem Leben nie würde, hätte dort erarbeiten können, dann ist das eine Art Paradies oder ein total toller Zustand, den man natürlich haben will. Und deswegen kommt man hier nach Deutschland und will hier seinen Asylantrag stellen. Und das ist einfach eine Tatsache, die kann man nicht leugnen. Nur Bärbel Bas leugnet sie.
Wie groß ist denn der Anteil der ausländischen Bürgergeldbezieher derzeit?
Im Grunde genommen gilt die Faustregel, jeder zweite Bürgergeldempfänger ist ein Ausländer. Und es ist ganz exakt im Augenblick 47,6%. Jetzt müssen wir aber noch dazu sagen, dass natürlich unter den Anteil der deutschen Stützeempfänger, wie es im Volksmund ja so heißt, ja auch ein hoher Anteil von Migrationsmenschen ist, also die eingewandert sind und die Staatsbürgerschaft bekommen haben. Und das sind natürlich auch viele Asylbewerber, die vor allen Dingen unter der Ampel ganz viel die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat. Nur ein Beispiel, alleine 2024 gab es eine Turbo-Einbürgerungswelle, 292.000 Ausländer, also rund 300.000 erhielten die deutsche Staatsbürgerschaft. Und davon sind natürlich ein Großteil auch im Bürgergeld gewesen. Deswegen ist der Bürgergeldanteil mit ausländischen und Migrationsanteil wahrscheinlich viel höher als nur jeder zweite, womöglich sogar weit über 50%. Und es sind immerhin der Ausländeranteil, verursacht Kosten von 22 Milliarden Euro im Jahr, das war im Jahr 2025, während der deutsche Anteil 25 Milliarden ausmacht. Insgesamt also 47 Milliarden Euro Bürgergeld pro Jahr, den die hart arbeitenden Menschen und Steuerzahler für vier Millionen Menschen erarbeiten müssen. Und das ist doch eine ungeheure Leistung, das gibt es in keinem anderen Land der Welt.
Sie haben da auch noch exklusiv Zahlen recherchiert zur Unterbringung von Bürgergeldbeziehern, zu den Kosten?
Naja, es gibt die sogenannten Kosten der Unterkunft im Parlaments- und Regierungsdeutsch KDU genannt. Und es ist natürlich wieder die Opposition, die nachgefragt hatte und wissen wollte, was denn nun die Anteile ausmachen, wie hoch sind denn die Kosten für die Unterbringung, also zusätzlich als Teil des Bürgergeldes, was macht denn das aus, wenn 47 Milliarden Bürgergeld pro Jahr anfällt, was macht dann die Unterbringungskosten aus? Und darin sind natürlich enthalten Miete, Nebenkosten, Heizkosten. Und das hat der Abgeordnete Reinhard Mixel aus Bayern von der AfD-Fraktion nachgefragt und die Bundesregierung war nur bereit, er hatte eigentlich für das Jahr 2025 gefragt, ihm die Auskunft für November 2025 zu geben. Aber auch die Zahlen sind sensationell. Der Ausländeranteil bei den Kosten der Unterkunft im November letzten Jahres waren 651 Millionen für diesen Monat. Das sind hochgerechnet aufs Jahr 8 Milliarden. Für den deutschen Anteil 799 Millionen, hochgerechnet aufs Jahr 9,6 Milliarden. Das heißt also, für die Unterkunftskosten der Bürgergeldempfänger gehen rund 18 Milliarden Euro drauf, die die Steuerzahler erwirtschaften müssen. Das sind eigentlich ungeheuerliche Summen, die da auftreten. Und wie gesagt, nochmal, der Ausländeranteil wird natürlich auch bei den Deutschen dabei sein, weil die Staatsbürgerschaft so schnell bekommen haben, die sogenannte Turbo-Einbürgerungswelle, die stattgefunden hat unter der Ampel und die auch zum Teil auch noch unter der Großen Koalition stattfindet.
Bei der gesetzlichen Krankenversicherung und auch bei den privaten steigen die Beiträge immer mehr an, die Leistungen werden dagegen gekürzt. Dasselbe gilt für die Pflegeversicherung. Inwieweit hat auch das mit der Zuwanderung bzw. der Einwanderung zu tun?
Ja, sehr viel, weil natürlich die Menschen, die hier zu millionenfach zu uns ins Land strömen, hier ins Gesundheitssystem hineinkommen. Sie haben ja einen Anspruch drauf, wenn sie krank sind oder Gebrechen haben. Und der Regel ist ja so, Herr Merz hat es ja schon mal angedeutet, er meinte, man lässt sich da die Zähne sanieren, aber da geht es nicht nur um Zähne, da geht es eigentlich um alles. Viele melden sich dann in den Notaufnahmen der Krankenhäuser und dort werden dies und jenes und diese Krankheiten festgestellt und die werden dann abgearbeitet. Und außerdem haben sie Anspruch auf Gesundheitsbehandlung und besser gestellt sind sie, weil sie im Sozialbereich verankert sind, Die Sozialeinrichtungen übernehmen ja die Kosten für diese Asylbewerber. Sie sind besser gestellt als gesetzliche Patienten, weil es müssen keine Zuzahlungen geleistet werden oder Sonderbeiträge oder irgendwelche anderen Leistungen oder Kürzungen. Sie haben 100% volle Leistung. Das kann auch jeder Arzt bestätigen. Und das bedeutet, wenn in ein Gesundheitssystem wie unseres, ein Hochleistungssystem, ein hochmodernes System, natürlich 4-5 Millionen Menschen zusätzlich ohne Beitragsleistung hineinkommen, dann kann das nur pleite gehen. Und das ist auch der Grund, warum das Gesundheitssystem auseinanderfällt und wir kein Geld mehr haben. Das ist der wahre Grund. Und nicht, dass die Medizin so teuer wird, die Apparatemedizin. Sicherlich auch, aber das könnten wir verkraften. Aber 4-5 Millionen Beitragszahler, die keine Beiträge zahlen, das können wir nicht verkraften.
Über die Aussage der deutschen Bundessozialministerin Bärbel Baas, dass in Deutschland niemand in die Sozialsysteme einwandern würde, sprach ich mit dem freien Journalisten und Kolumnisten Olaf Opitz. Herzlichen Dank.
Vielen Dank und immer schön bei der Wahrheit bleiben.
Sie hören 1820, das Abendjournal. Nicht nur in Deutschland sind die Sozialdemokraten beim Wähler inzwischen ziemlich unbeliebt. In Großbritannien ist das nicht anders. Der Labour Party laufen die Wähler gerade in Scharen davon. Und der glücklose Premier Keir Starmer ist schon wieder von Rücktrittswünschen umweht. Gerade werden auf der Insel die letzten Stimmen der Kommunalwahlen ausgezählt und es sieht nach einem Desaster aus für die Labour Party und nach einem Triumphzug für Reform UK von Nigel Farage. Ich begrüße dazu jetzt meinen Kontrafunk-Kollegen Colin McMain. Hallo Colin.
Hallo Romy, grüß dich. Hörst du mich?
Ja, da bist du. Ja, jetzt höre ich dich. Colin, politische Beobachter auf der Insel, die sprechen nach diesen landesweiten Kommunalwahlen von einem historischen Erdbeben oder auch vom Starmageddon. Was ist passiert?
Ja, das ist wirklich ein Erdrutsch gewesen gestern. Viele haben sowas schon sich abzeichnen sehen, aber in diesem Ausmaße hat es doch frappiert. Seit 2 Jahren ist Keir Starmer ja im Amt. Da ist er eigentlich mit nur 30% der Stimmen ins Amt gekommen und ist seitdem immer unbeliebter geworden. Er rangiert mit Leuten wie Friedrich Merz und Emmanuel Macron bei ungefähr 10-15% in Umfragen. Und das hat sich jetzt auf der Gemeindeebene durchgeschlagen. Also durch seine Partei geben auch viele dem Premierminister die Schuld an diesem katastrophalen Abschneiden, bei dem die 125 Jahre alte Labour-Partei viele ihrer wichtigsten Hochburgen auf der Gemeindeebene zu verlieren droht. Das ist also ungefähr so, wie wenn die AfD oder die FPÖ plötzlich überall in den Stadträten, in den Gemeinderäten die Mehrheit übernehmen würde.
Was sind das für traditionelle Hochburgen zum Beispiel, die Labour da droht zu verlieren?
Ja, was wir jetzt gerade gehört haben, ist Sunderland im Osten von England, das seit 50 Jahren in Labour-Hand ist, oder Tameside bei Manchester. Also da geht es wirklich um Labour-Hochburgen. So die berühmte Rote Mauer in der Mitte des Landes, wo der Industriegürtel verläuft, so vergleichbar mit dem Ruhrgebiet in Deutschland. Ist jetzt gefallen, hat Nigel Farage, der Chef der Reform Party, gesagt. Das ist wirklich eine Katastrophe für Labour. Es gab schon mal sowas Ähnliches 2019, als Boris Johnson angetreten ist, dass diese rote Mauer gewackelt hat, ganz enorm von den Tories, von den Konservativen in Beschlag genommen wurde. Aber die Tories hatten dann auch sehr viele Probleme mit dem Wechsel von Boris Johnson zu Liz Truss und Rishi Sunak. bis dann Keir Starmer 2024 gewählt wurde, die Konservativen eigentlich abgewählt wurden. Nicht so sehr, dass die Labour gewählt wurde, sondern die Konservativen wurden abgestraft. Und wir sehen jetzt, dass beide großen Parteien bei diesen Wahlen enorm verloren haben.
Das britische Wahlsystem ist ja etwas anders als beispielsweise in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Wie funktioniert es bei den Briten?
Ja, das ist das Interessante. Es war ja immer ein Zwei-Parteien-System oder ein Zweieinhalb-Parteien-System mit einer kleinen liberal-demokratischen Partei in der Mitte, sowas wie die FDP oder die Neos in Österreich. Aber eigentlich ist das britische Wahlsystem oder das englische Wahlsystem ein Mehrheitswahlrecht. Das heißt, first past the post, also wer die meisten Stimmen bekommt, der gewinnt auch und alle anderen gehen leer aus, ähnlich wie in Amerika. Das ist ein Wahlrecht, das die Vertretung begünstigt, also die Verbindung des Wählers zu seinem Kandidaten, weil es immer nur einen Kandidaten für einen Wahlkreis gibt und nicht irgendwelche Listen für ein gesamtes Bundesland zum Beispiel. Also da gehen die Leute in England wirklich von Tür zu Tür und klopfen an und trinken mit den Leuten Tee. Und die kennen auch ihren Abgeordneten, können den auch jederzeit im House of Commons besuchen. Aber es macht es unglaublich schwierig für andere Parteien zu reüssieren, weil immer nur eine Partei gewinnen kann und das sind meistens die großen Parteien. Und was wir jetzt erlebt haben, ist deshalb ein doppeltes Erdbeben, weil wirklich die kleinen Parteien, die Reform Party und die Grünen, die noch weiter links sich platzieren als die Labour Party, die großen Gewinner sind und noch die kleine liberaldemokratische Partei. Und sowohl die Tories wie die Labour Partei verlieren Hunderte von Gemeindesitzen. Jetzt sind wir gerade bei 488 Sitzen, verlieren die Konservativen, 425 in England und 685 verliert die Labour Partei in England, wobei ungefähr die Hälfte ausgezählt sind. Das sind wirklich dramatische Zustände. Das wird die englische Politik auf Jahre hin verändern.
Der große Sieger dieser Kommunalwahl scheint ja Nigel Farage zu sein, der Parteichef von Reform UK. Was heißt das für seine politische Zukunft?
Ja, Nigel wird jetzt schon als zukünftiger Premierminister gehandelt. Sogar ein Labour-Abgeordneter sagen, wir müssen jetzt uns dafür wappnen, dass Nigel Farage der nächste Ministerpräsident werden könnte. Also Keir Starmer ist angezählt und Nigel Farage ist wirklich auf dem aufsteigenden Ast. Die Tories liegen bei ungefähr 20% der Stimmen in diesen Gemeindewahlen, die Labour bei ungefähr 15 und diese Reformparty bei 30. Und das ist wirklich ein enormer Aufschwung von Nigel. Weil sie haben es ja bisher kaum geschafft, überhaupt auf der Bundesebene, auf der Nationalebene Abgeordnete zu bekommen. Dass man jetzt so weit im ganzen Land sich festigen kann, das ist für so eine kleine aufstrebende Protestpartei eigentlich ein Riesenschritt nach vorne.
Premierminister Keir Starmer ist schwer angeschlagen, du sagst es. Sind seine Tage in 10 Downing Street jetzt gezählt oder kann er sich da noch halten?
Ja, also er hat sehr schnell zum Mikro gegriffen heute Morgen und hat gleich gesagt, er wusste schon anscheinend, woher der Wind weht, und hat gleich gesagt, er werde also nicht weglaufen, er werde das Land nicht dem Chaos überlassen. Er hat sozusagen sich versucht, da zu festigen im Amt. Auch sein Kabinett scheint noch hinter ihm zu stehen, aber die Gewerkschaften zum Beispiel und viele Hinterbänkler aus der Labour Party verlangen schon seinen Kopf, seinen Rücktritt. Auch sein größter Gegenspieler in der Labour-Partei, der Umweltminister Ed Miliband vom linken Flügel, hat ihm wohl schon nahegelegt, er solle einen Zeitplan für die Zukunft der Labour-Party und seiner politischen Karriere vorlegen. Also wenn einer schon anfängt, Zeitpläne vorzulegen, dann ist es wahrscheinlich um ihn geschehen. Aber Noch wird er sich im Amt halten können. Der Wohnungsminister Steve Reed hat gesagt, man solle jetzt nicht anfangen, durch die Premierminister Doom zu scrollen. Also das ist dieses Scrollen im Internet, wenn man immer noch ein Video und noch ein Video guckt. Man solle nicht anfangen, durch Premierminister Doom zu scrollen, weil England hat ja in den letzten 10 Jahren 6 verschiedene Premierminister gehabt. Also Keir Starmer wird versuchen, sich jetzt noch ein paar Monate im Amt zu halten. Es kann ihn keiner zwingen, zurückzutreten oder Neuwahlen auszurufen, außer der König. Aber er ist auf jeden Fall jetzt angezählt.
Die Labour Party hat besonders viel verloren bei diesen Kommunalwahlen, die konservativen Tories aber auch. Was haben die falsch gemacht?
Die Tories, die sind natürlich gestraft durch diese Zeit mit so Wischiwaschi-Kandidaten wie Theresa May, die jahrelang den Brexit eigentlich verzögert hat. Und damals ist schon Nigel Farage, ja, hat seine zweite Partei gegründet. Wir sind ja schon bei der dritten Nigel Farage-Partei, die Brexit-Party, um das zu erzwingen. Und hat dann eigentlich in einem sehr großzügigen Akt den Tories den Vortritt gelassen, Boris Johnson den Vortritt gelassen, um Brexit zu sichern. Aber Johnson ist dann nach dem Partygate-Skandal während der Corona-Zeit zurückgetreten und Liz Truss hat ihm gefolgt, die eigentlich eine sehr gute Figur gemacht, die richtige konservative Politik machen wollte, die auch zum Beispiel die Erdölindustrie wieder stärken wollte und Fracken in England zulassen und eine Energieunabhängigkeit herstellen wollte. Und die wurde im Prinzip wirklich weggemobbt von dem NGO-Komplex und den linken Medien und ersetzt durch einen Kandidaten des World Economic Forums im Prinzip, Rishi Sunak, der beileibe jetzt keine konservative Politik gemacht hat. Und wie gesagt, 2024 wurde Labour und Keir Starmer nicht so sehr gewählt, als die Konservativen abgewählt wurden. Darunter leiden sie immer noch. Die neue Tory-Chefin Kemi Badenoch macht eine sehr gute Figur, die ist sehr beliebt. Aber trotzdem traut man den Tories offensichtlich nicht zu, die Wende in der Immigrationspolitik und auf anderen Feldern hinzukriegen, die man vielleicht bei Nigel Farage eher erwarten kann.
Ganz kurz noch, parallel zu den Kommunalwahlen wurden in Schottland und Wales die Regionalparlamente neu gewählt. Da ist die Auszählung noch nicht so weit, aber gibt es trotzdem schon Hinweise, in welche Richtung diese Wahlen ausgehen könnten?
Ja, das ist wieder so eine Katastrophe für Labour in Wales. Wales ist ja so ein Bergarbeitergebiet, wo es viele Bergwerke gibt. Und das wurde seit 100 Jahren regiert von der Labour Party. Also das ist im Prinzip so, wie wenn in Bayern die CSU abgewählt wurde. Also in Wales scheint jetzt die Waliser Partei Plaid Cymru zu gewinnen, dicht gefolgt von der Reform Party. Und die erste Ministerin, sozusagen die Ministerpräsidentin von Wales, die Baronin Maia Morgan, hat ihren Sitz verloren. Also die Ministerpräsidentin ist abgewählt worden im Parlament und hat daraufhin jetzt auch ihren Rücktritt angekündigt. Also Wales ist jetzt ohne Führung da. In Schottland gewinnt wieder die Scottish National Party. Die wurde vor 2 Jahren abgestraft und von der Labour Party ersetzt. Und das ist jetzt, die Schaukel ist jetzt wieder ins andere Extrem ausgeschwungen. Die Labour Party wird abgewählt und die Schotten regieren wieder und reden wieder von einem Unabhängigkeitsreferendum.
Das war unser Kontrafunkredakteur Colin McMahon zum politischen Erdbeben bei den Kommunal- und Regionalwahlen in Großbritannien. Reform UK kann traditionelle Labour-Hochburgen da einbrechen. Herzlichen Dank, Colin.
Danke, Romy.
Hier ist 1820, das Abendjournal. Morgen wird in Venedig die 61. internationale Kunstbiennale eröffnet. Bis November wird dann zeitgenössische Kunst aus 100 Ländern präsentiert. Einige Länder bespielen traditionell schon seit Jahrzehnten eigene Pavillons mit den Künstlern ihres Landes. Der österreichische Pavillon hat schon vor der Eröffnung der Biennale Schlagzeilen gemacht. Denn dort wird unter anderem in Urin gebadet. Hören Sie den Kommentar von Burkhard Müller-Ulrich.
Die schreckliche Florentina Holzinger hat es wieder geschafft. Wieder einmal schockt sie die Öffentlichkeit mit einer Kunstperformance, die Schlagzeilen macht. Und wieder einmal geht das Kalkül auf: Entrüstung ist gleich Ruhm, ist gleich Geld. Die Reaktion der Reaktionären ist in dieser Rechnung als Konstante eingepreist. Seit Peter Handkes Publikumsbeschimpfung ist darauf Verlass, das sich ereifern konservativer Kreise, das Deklamieren ihres muffigen Kunstbegriffs. Andererseits hat auch die Provokation als solche längst etwas Muffiges. Die Präsentation von Ausscheidungen bringt Kunstkenner zum Gähnen. Merda d'Artista von Piero Manzoni, 1961 in Dosen abgefüllt, Piss Christ von Andres Serrano, 1987 weltweit skandalisiert und gerade dadurch sakralisiert, sowie die tausendfältigen Darbietungen von Kacke und Kotze auf Theaterbühnen sind allesamt Zeugnisse eines entsetzlichen künstlerischen Vakuums. Man könnte es dabei belassen, das zu konstatieren. Aber nein, das bürgerliche Bewusstsein bäumt sich wieder einmal auf. Es fordert Verbot und Entzug öffentlicher Mittel. Die Sache mit den Finanzen ist allerdings auch nicht neu. Früher hieß es von links, der bourgeoise Opernbetrieb kostet so viel Geld, was hat die Arbeiterklasse davon? Jetzt kommt die Umkehrung von rechts und die lautet: Das Geld für diesen Biennale-Quatsch würde an anderer Stelle dringender gebraucht. Aber wo, muss man dann fragen, angesichts der gigantischen Ausgaben eines sowieso dysfunktionalen Staats? Solche Finanzvergleiche führen jedoch zwangsläufig ins Abseits. So wie früher einfältige Naturen Militärausgaben gegen Kindergartenplätze aufgerechnet haben, so ist die Entgegensetzung von vitalen Bedürfnissen und kulturellem Überschuss ein geistiges Armutszeugnis. Denn selbstverständlich gibt es immer etwas Dringenderes und Wichtigeres, wenn es um die Verwendung öffentlicher Finanzen geht. Sollte man überhaupt noch Geld für Straßenbau ausgeben, solange die Krankenversicherung nicht kostenlos für alle ist? Und wäre es nicht besser, in die Schulen zu investieren, statt in die Polizei? Die nächste Stufe nach solchen Milchmädchen-Argumenten ist dann die Herabwertung einzelner Kunstwerke. Wieso ist ein Picasso so teuer? Hat er für das Gekritzel so lange gebraucht? Noch schlimmer, ein einfarbiges Bild, auf dem man nichts sieht. Da ist doch jeder Verkaufspreis eine Frechheit. All diese faden Diskussionen kochen gerade wieder hoch, weil Florentina Holzinger auf der Kunstbiennale von Venedig in einem Becken voller Urin schwimmt, der angeblich in den benachbarten Besucher-WCs gesammelt wird. Angeblich bedeutet hier, es ist nicht sicher, ob das so stimmt. Darauf kommt es aber gar nicht an. Denn wie bei einem Bild, auf dem man nichts sieht, hat die Künstlerin ein Konzept verkauft. In diesem Fall eines, das bereits Furore machte, bevor irgendjemand den österreichischen Biennale-Pavillon mit dem Pipi-Tank zu Gesicht bekam. Zweifellos ist es ein starkes Konzept. Die Vorstellung, nackte Frauen in Pisse planschen zu sehen, hat etwas Hypnotisches, sonst wären nicht landauf, landab die Medien mit abscheusatten Berichten eingestiegen. Dabei ist der Abscheu oft so erkennbar bigott, wie die klassische Schlagzeile eines Boulevardblatts: Solche Bilder wollen wir nie wieder sehen, natürlich direkt neben dem Abdruck besagter Bilder. Doch während die Mainstream-Presse mit ihrer Ekelpose nur den Voyeurismus bedient, versuchen manche Anti-Mainstream-Medien auch noch politische Empörung hochzukochen. Holzingers Darbietung sei nicht bloß Steuergeldverschwendung, sondern Ausdruck eines komplett versifften Kulturbetriebs. Letzteres mag sogar zutreffen, wenn mit versifft, korrupt, opak und pervers gemeint ist. Doch öffentliches Nacktbaden in Harn ist es gerade nicht. Das ist vielmehr ein ziemlich authentischer Aufreger. Also genau das, was Kunst sein und leisten kann. Und natürlich ist die Biennale genau der richtige Ort dafür. Ein nationalstaatlich getünchtes Event der Anywhere-Schickeria, wo es noch Länderpavillons gibt, die in einen ästhetischen Wettbewerb zueinander treten. So war es jedenfalls gedacht. Dass diese grundsätzlich teure und meistens fade Veranstaltung dieses Jahr von einem Skandal erschüttert wurde, lag nicht an Holzinger, sondern an der totalitären Politisierung durch Kunstfunktionäre, die Kampagne gegen Russland und Israel machen und diese Länder von der seit 131 Jahren bestehenden Tradition der Preisverleihung ausschließen wollten. Ein zweiter Skandal aber ist die Renaissance jenes spießigen Banausentums, das sich im Ressentiment gegen das Kopfkino einer Aktionskünstlerin manifestiert.
Sie hören 18:20 am Freitagabend und jetzt wird's deftig. Wussten Sie, dass Oliver Brendel schon persönlich mehrfach in Russland war und selbst echte Russen kennt? Seine Erkenntnisse darüber teilt er jetzt gleich mit uns. Außerdem regt er sich über Fußball und den Zeitgeist auf. Jetzt im Abwasch.
Ich lasse es mir nicht mehr gefallen. Ich lasse es mir nicht mehr gefallen, mich von Ungebildeten, moralisch Verrotteten und geschichtlich Vollblinden als Nazi bezeichnen zu lassen. Das ist so dermaßen kindisch und albern, dass es einen den Atem raubt. Ein Land voller Sophie Scholls, das sich urplötzlich im Widerstand wähnt und denkt, sie könnten das wieder gut machen, was ihre Großeltern einst verbockt haben, ohne zu merken, dass sie einfach nur Wiedergänger sind, die auf denselben Faden wandeln wie einst der Großpapa mit der Armbinde. Ich bin kein Nazi und ich bin auch nicht rechtsextrem. Ich bin ein netter und nachdenklicher Mensch, der definitiv nicht der Meinung ist, die ultimative Wahrheit über irgendetwas zu kennen. Ich habe mein ganzes Leben lang niemandem etwas zuleide getan und Unmengen an Steuern in diesem Land bezahlt, von denen Leute leben, die mich jetzt als Nazi beschimpfen. Ich werde mir das nicht mehr gefallen lassen. Ab jetzt nenne ich jeden Menschen, der mich Nazi nennt, aus Gründen der Selbstverteidigung, Kinderschänder oder Serienmörder. Das macht zwar auch keinen Sinn, aber sie wollen es ja nicht anders. Okay, ein anderes Thema. In einem Monat beginnen die Fußballweltmeisterschaften in Amerika, Mexiko und Kanada. Ich bin ein glühender Fußballfan und 1994, als das letzte Mal die Weltmeisterschaft in Amerika war, bin ich einen Monat lang durchs Land gereist und habe 3 deutsche Spiele live im Stadion gesehen, bis die Trottel im Viertelfinale gegen Bulgarien ausgeschieden sind. Können Sie sich noch erinnern, wie sehr wir uns früher auf dieses Ereignis gefreut haben? Wie wir als Kinder und durchaus auch als Erwachsene Panini-Bilder gesammelt haben? Und heute? 2022 in Katar haben Leon Koretzka und Manuel Neuer die Mannschaft gespalten, weil sie unbedingt dem Gastgeber Katar eine moralische Lehre erteilen wollten. ausgerechnet diese beiden Vollheuchler, die beim FC Bayern jahrelang mit dem Sponsor Qatar Airlines auf dem Trikot rumgelaufen sind. Mit welchen albernen politischen Statement von unterbelichteten PlayStation-Zockern und Multimillionären müssen wir dieses Jahr rechnen? Wie viel Fremdscham müssen wir dieses Jahr über uns ergehen lassen, nur weil ein paar Typen in kurzen Hosen einfach zu viele Kopfbälle gemacht haben? Ich weiß es nicht. Nur eins ist sicher: linksgrüne, woke Qualitätsjournalisten werden von unseren Kickern eine Positionierung zur Politik von Donald Trump erbitten. Was ungefähr so viel Sinn macht, wie eine Wand zu fragen, in welcher Farbe sie gestrichen werden möchte. Und die Antworten werden verheerend sein. Denn der DFB-Präsident Bernd Neuendorf stammt von der SPD und hat mit seinem politischen Geschwurbel sicher auch etwas in den Köpfen unserer Spieler verursacht. Dabei sollte in diesen Köpfen nur ein einziger Satz Priorität haben. Und zwar: Gib mir das Ball. Das Zitat "Gib mir das Ball" habe ich übrigens von meinem rumänischen Mitspieler in Kinderzeiten mit Namen Fadi. Fadi hatte sein Herz dermaßen am rechten Fleck, dass es schon rührend war. Aber leider war Deutschland und auch alles Weitere für ihn anfangs so verwirrend, dass es fast kein Spiel gab, in dem er kein Eigentor schoss oder einen Mitspieler faulte. Aber auch das haben wir ihm verziehen. Was vielleicht schon ein erster Vorbote meiner heutigen starken Sympathie für den Osten war. Und diese Sympathie ist absolut nicht selbstverständlich. Schon gar nicht für ein Land, das seine Bürger tagtäglich mit toxischer Antipropaganda vollknallt und anscheinend tatsächlich schon wieder davon fantasiert, den Russen im Felde zu schlagen. Ich war eins dieser willfährigen Propagandaopfer. In München, in einem versnobten Vorort aufgewachsen, ging mir die Wiedervereinigung komplett am Verdauungsorgan vorbei. Der Russe war der böse totalitäre Schurke und Amerika das Ziel all meiner Sehnsüchte. Warum ich es wohl schon mit 17 das erste Mal bereiste und inzwischen nach insgesamt 9 Aufenthalten in den Vereinigten Staaten wirklich viel von diesem Land gesehen habe. Nach Russland wollte ich nie, obwohl mir der berufliche Aufenthalt in einem anderen östlichen Schurkenstaat, dem Ungarn des Viktor Orban im Jahr 2012, überraschend gut gefallen hatte. So anders war dort alles, als man es mir zu Hause täglich eingebläut hatte. Speziell die Menschen. Gebildet, offen und irgendwie der Ehre so viel näher, als ich es von daheim oder von Aufenthalten zum Beispiel in Griechenland kannte. In Ungarn galt ein Wort noch etwas und ein Handschlag hatte eine Bedeutung. Abgesehen davon, dass man sich wirklich schämt, wenn man nach einer atemberaubend schönen Stadt wie Budapest dann wieder in das Höllenloch Berlin kommt. Tja, und dann passierte, was so oft passiert. Ich verliebte mich in eine Russin. Vielleicht ist die Schönheit und Anmut der russischen Frauen tatsächlich eine der stärksten Waffen des russischen Reiches. Und vielleicht ist dieser überbordende Russenhass Männern geschuldet, die noch nie bei einer Russin landen konnten, und Frauen wie Enz Esken, die neben jeder russischen Frau einfach komplett unsichtbar werden. Nun musste ich nach Russland, einfach um meine spätere Familie kennenzulernen. Das war nicht einfach. So randvoll mich Tagesschau und Co. mein Leben lang mit antirussischer Propaganda befüllt hatten. Russland ist ein Polizeistaat. Ein falsches Wort und du verschwindest für immer. Es ist eine beinharte Diktatur. Die Menschen schleichen still und frustriert in gedeckten Farben durch ihr unterjochtes Dasein. Die Russen sind böse, gewaltbereit, ungebildet und brutal. Kurzum, Russland ist Satans Zuhause auf Erden und wird für immer unser Feind bleiben, wie der überflüssigste Außenminister aller Zeiten, der erst kürzlich wieder in die Öffentlichkeit gerülpst hat. Welch ein Segen, dass ihm eigentlich noch niemals irgendjemand zugehört hat. 4 Stunden nach meinem Eintreffen in St. Petersburg hatte ich einen Kulturschock, der sich gewaschen hatte. Aber mit meiner eigenen Kultur, nicht mit der russischen. Ich bin mein Leben lang belogen worden. Mein Leben lang hat man mir eine Scheiße, und bitte entschuldigen Sie mein Griechisch, über Russland erzählt, die sich gewaschen hat. Alles funktioniert in Russland besser als bei uns. Das Internet, der Nahverkehr, das Wahren der Privatsphäre. Während der Pandemie hat mich in Moskau niemand gezwungen, eine Maske zu tragen, nicht mal Polizisten. Die Sauberkeit ist beschämend, die U-Bahnhöfe schöner als unsere Museen. Und wissen Sie, was der größte Unterschied ist? All das, was ich gerade erzählt habe, kann ich im besten Deutschland aller Zeiten nicht mehr ohne Konsequenzen sagen. Viele Menschen werden sich jetzt wieder aufregen und alle werden eins gemeinsam haben. Keiner von ihnen wird jemals selbst in Russland gewesen sein. In diesem Sinne, Ihr Oliver Brendel unter der Medienfuzzi auf YouTube.
Und das war 1820, das Abendjournal am Freitag, den 8. Mai 2026. Die Redaktion hatte Katharina Schmieder, an der Technik saß Marc Tegtmeier und die Musik hat Oliver Höhn ausgewählt. 1820 gibt's dann am Montagabend wieder, dann mit meinem Kollegen Florian Machel. Und jetzt kann ich Ihnen noch Matussek empfehlen. Der kommt heute wie immer um 20.05 Uhr und er hat so viele Themen, dass ich da nur einiges rausgreifen kann. Bei Matussek geht's heute um Fluchten ins Traumreich, um das Musical Der Zauberer von Oz, um Willy Brandt und ein aktuelles Buch, Wenn das Denken die Richtung ändert. Und noch ganz viel mehr. Also viel Spaß bei Matussek. Danke fürs Zuhören heute Abend und haben Sie ein schönes Wochenende. Bleiben Sie dem Kontrafunk treu. Bis bald. Ihre Romy Arndt. An deutschen Schulen übrigens, da ist gerade eine NGO mit einem Bus unterwegs, das muss ich Ihnen noch erzählen. Wissen Sie, was den Schülern da gezeigt wird? In dem Bus sitzt eine Puppe, die aussieht wie Alice Weidel und die trägt Handschellen. Der Bus soll eine Art Gefangenentransporter sein und den Schülern wird da mit Blaulicht und so weiter vorgeführt, wie es aussehen könnte, wenn man die AfD-Chefin verhaften könnte. An insgesamt 800 deutschen Schulen soll dieses Spektakel laut News aufgeführt werden. Hat noch jemand Fragen?